Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Done Deals, der Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Fabian Knott-Neros und ich freue mich, wie immer Lennart Gens neben mir jetzt begrüßen zu können.
Schönen guten Tag.
Schön, dass du da bist. In der letzten Folge haben wir über das ein oder andere Gerücht gesprochen, was Spielertransfers betrifft. In der heutigen Folge sprechen wir über ganz, ganz viele Trainergerüchte. Zuletzt gab es ja in Liga 2 sehr, sehr, sehr viele Trainerentlassungen. In Liga 1 könnte im Sommer aber auch der ein oder andere Trainerstuhl frei werden. Und am interessantesten ist es in Leverkusen. Deshalb die Themen heute. Einmal Ancelotti vor Real aus. Das hängt nämlich mit Xabi Alonso und dem Leverkusen-Trainerposten zusammen. Der sollte eigentlich Brasiliens Nationaltrainer werden. Jetzt geht es vielleicht doch nach Saudi-Arabien. Und wie gesagt, Alonso gilt als Ancelotti-Nachfolger, wird er seit langem gehandelt. Und Leverkusen schaut sich jetzt logischerweise vorsichtshalber schon mal nach einem möglichen Nachfolger um. Und wir zeigen euch da die Kandidatenliste. Und vielleicht nochmal den ein oder anderen, der es auch werden könnte. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit Ancelotti, weil das ist so sozusagen Grundvoraussetzung, dass Xabi Alonso überhaupt den Verein verlässt. Da gab es jetzt ja eigentlich quasi schon den Done Deal, das Here We Go von Fabrizio Romano, dass er Brasiliens Nationaltrainer wird. Aber da gab es jetzt am Dienstag dann doch nochmal eine spektakuläre Wende, denn der sich anbahnende Deal mit dem brasilianischen Fußballverband ist geplatzt. Magst du uns da einmal auf Stand bringen, woran das lag?
Jawohl, das erinnert nämlich ein bisschen an all das, was so im letzten Sommer passiert ist, weil da war es eigentlich fast genauso. Auch da galt Ancelotti schon so gut wie sicher als Brasiliens neuer Nationaltrainer. Alle sind schon davon ausgegangen, dass er Real Madrid verlassen wird. Da kam es dann auch zur Wende, allerdings in die Richtung, dass er noch ein Jahr bei Real Madrid dranhängen wollte. So, jetzt scheint es so zu sein, dass er Real Madrid trotzdem verlässt. Allerdings wahrscheinlich jetzt dann nicht zum brasilianischen Fußballverband und als brasilianischer Nationaltrainer, sondern nach Saudi-Arabien. Es gab nämlich eine sehr lukrative Offerte aus Saudi-Arabien. Das berichten verschiedene Medien aus Spanien übereinstimmend. Der Verein wird dabei nicht genannt, aber Ancelotti liegt wohl ein Angebot mit einem Jahresgehalt von 50 Millionen Euro netto pro Saison vor. So, das ist natürlich typisch Saudi-Arabien, wie wir das aus den letzten Jahren schon kennen. Sehr, sehr happig und dann eben auch für Ancelotti scheinbar sehr, sehr schwer nur abzulehnen. Das heißt, er habe den brasilianischen Fußballverband schon darüber in Kenntnis gesetzt, dass das nichts mehr wird mit dem Wechsel. Und es geht eigentlich nur noch mehr oder weniger um den Zeitpunkt, wann er Real Madrid verlässt. Wahrscheinlich wird es jetzt dann nach der Club-WM der Fall sein. Bei Brasilien war es noch so ein bisschen so, dass die ihn schon vorher haben wollten, weil dann ja auch Länderspiele sind. Das wollte Real aber nicht, weil sie Ancelotti noch für die Club-WM haben wollten. Jetzt beim Wechsel nach Saudi-Arabien sieht es dann wohl so aus, als ob das Ganze dann nach der Club-WM stattfindet. Aber die Chancen, dass er bei Real bleibt, sind verschwindend gering. Und das ist eigentlich das für uns Wichtigste, weil wir ja dann schon gleich wahrscheinlich den großen Sprung nach Leverkusen machen wollen.
Richtig, vielleicht noch einmal kurz. Es gab ja auch Berichte, oder es gab, wie du gesagt hast, ja die Berichte, dass Brasilien ihn schon vor der Club-WM haben möchte. Da hätte dann Real noch eine Exit-Fee zahlen sollen, 20 Millionen Euro brutto. Das wollte Real logischerweise nicht. Er hat ja noch Vertrag bis Sommer 2026 und kriegt wohl rund 11 Millionen Euro Gehalt bei den Königlichen. Ist der erfolgreichste Trainer in der Geschichte von Real Madrid, 15 Titel geholt und jetzt kommt es da doch wohl zu einem eher doch unrühmlichen Ende. Und du hast es schon gesagt, lass uns den Übergang gehen oder nehmen zu Xabi Alonso, denn es ist eigentlich ein offenes Geheimnis, dass der über kurz oder lang wahrscheinlich Real-Trainer wird. Es gab im letzten Sommer, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr ernsthaftes Interesse der Königlichen, aber da hat Ancelotti nochmal verlängert, beziehungsweise nochmal ein Jahr geblieben. Alonso hat im Gegenzug bei Leverkusen dann seinen Vertrag sogar nochmal verlängert, auch sehr überraschend, hat aber da eine Ausstiegsklausel drin oder soll eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag haben, dass er gehen kann, wenn ein Angebot kommt von einem Club, für den er mal gespielt hat. Und das wäre bei Real Madrid ja der Fall. Und da es jetzt sehr stark danach aussieht, dass Ancelotti Real Madrid verlässt, ist es dementsprechend auch sehr, sehr wahrscheinlich, dass Alonso zu Real geht. Dementsprechend gibt es sehr, sehr, sehr viele Kandidaten, die jetzt natürlich in den Medien diskutiert werden, die nun natürlich die Nachfolge von Alonso antreten können. Ich würde sagen, wir nennen sie einmal alle durch und dann gehen wir mal einzeln auf die Trainer ein. Wir starten mit Francesco Farioli, Fabian Hürzeler, Martin De Michelis, Cesc Fabregas, Xavi, Erik Ten Hag und Sandro Wagner.
Genau, darüber hinaus gibt es sogar, das können wir gleich am Anfang auch sagen, sogar noch mehr Namen, die auch schon mal mit Leverkusen in Verbindung gebracht wurden. Das sind jetzt aber so die aktuellsten Kandidaten, die vor allem von der Bild und auch vom Kicker und von Sky ins Gespräch gebracht wurden. Aber auch darüber hinaus, ich glaube, wenn wir die jetzt alle nennen würden, würde das hier ein bisschen den Rahmen sprengen. Das sind jetzt so die aktuell am heißesten gehandelten Namen.
Korrekt. Bevor wir auf jeden einzelnen Namen eingehen, vielleicht mal die Bitte an euch, schreibt gerne mal euren Wunschkandidaten von Bayer Leverkusen als neuen Trainer in die Kommentare. Sind wir sehr gespannt, was ihr davon haltet. Wir geben natürlich auch nochmal unsere Meinung am Ende ab. Und dann würde ich sagen, starten wir mit Francesco Farioli, 36 Jahre alt, ist aktuell Trainer bei Ajax Amsterdam und führt die wieder zurück in die Erfolgsspur. Sieht alles danach aus, dass sie Meister werden. Vertrag läuft noch bis 2027, war vorher in Frankreich bei Nizza sowie in der Türkei bei Karagümrük an der Seitenlinie tätig. Und da darfst du dann noch einmal natürlich die Meinung oder die Expertise des TM-Experten reinbringen aus den Niederlanden.
Ja, einerseits das, aber bevor ich das mache, wollte ich noch einmal kurz sagen, Farioli ist ein super extrem spannender Kandidat wegen seiner, also allein schon aufgrund seiner Vita. Weil er wurde schon mit 30 Jahren Cheftrainer in der Türkei und das Ganze ohne vorher irgendwie Profi gewesen zu sein, sondern einfach nur über einen Taktikblog, den er selbst verfasst hat im Internet. Darüber ist er dann ja zu verschiedenen Rollen als Assistent und Torwarttrainer bei verschiedenen Vereinen gekommen und ist dann, also hat sich so einen Namen gemacht und wurde dann letztendlich von Roberto De Zerbi auch gefördert, der ja auch jetzt zuletzt dann Trainer bei Brighton & Hove Albion war oder jetzt gerade bei Olympique Marseille. Der hat Farioli dann gefördert und ihn erst zum Torwarttrainer gemacht und ja, ihn dann später halt auch darauf vorbereitet, dass er auch als Cheftrainer eine gute Rolle spielen kann. Und das hat er schon letztes Jahr bei Nizza gezeigt, dieses Jahr bei Ajax. Die waren ja in den letzten Jahren nur Dritter und Fünfter, was ja für Ajax-Verhältnisse wirklich desaströs ist. Dieses Jahr aber hat er sie mit ja, 7 Punkten Vorsprung aktuell wahrscheinlich schon dann zur Meisterschaft geführt. Er gilt so ein bisschen als Trainer, der sehr, sehr viel Wert auf die Defensive legt, was ich ziemlich interessant finde, weil viele andere Kandidaten, die wir gleich noch besprechen, alle so ein bisschen in Richtung Xabi Alonso gehen, also viel Ballbesitz, Fußball, ne, viel Tiki-Taka, auch Barcelona-Vergangenheit, Spanier, viel mit Ballbesitz machen. Farioli legt auch Wert auf Ballbesitz, aber vor allem auch in erster Linie auf die Defensive. Und das finde ich irgendwie im Gegensatz zu den Trainern, die man sonst so bei Leverkusen hört oder auch zu Xabi Alonso schon sehr interessant. Also kurz einmal zum Vergleich, dieses Jahr 63 Tore gemacht, das sind 26 weniger als PSV Eindhoven auf Platz 2. So, das ist schon ein riesiger Unterschied. Also die Stärke von Ajax kommt auch in diesem Jahr größtenteils über die Defensive.
Aber man, wie heißt es so schön? Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive gewinnt Meisterschaften oder geholt dann die Titel. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel, Ajax hat ja in der Europa League auch gegen Frankfurt gespielt, gerade dann in Frankfurt war es ja schon sehr, sehr defensiv, muss man sagen. Aber er spielt im 4-3-3-System und das könnte eigentlich schon zum Ansatz passen von Bayer Leverkusen, zum Teil jedenfalls, je nachdem, wer dann halt auch da von den Spielern bleibt und geht. Aber er hat halt auf jeden Fall immer einen klaren und strukturierten Plan, den er der Mannschaft mitgibt. Sollte natürlich jeder Trainer haben, aber so an dem hält er auf jeden Fall fest. Und ich glaube, das ist auch ein sehr spannender Kandidat. Du hast seine Geschichte, seine sehr kuriose Geschichte, wie er Trainer geworden ist, erzählt. Ich glaube, das ist jemand, da hat man jetzt vielleicht auch nicht so die höchsten Erwartungen, weil je nachdem, was für Trainer du holst, hast du automatisch direkt Erwartungen, die man erfüllen muss. Und ich glaube, er zeigt es jetzt bei der letzten Station in Nizza und jetzt auch bei Ajax, dass er das auf jeden Fall kann. Und ich glaube, das war auch so ein kleines Problem diese Saison bei Leverkusen. In der Meistersaison waren sie defensiv sehr, sehr, sehr stark. Jetzt hatten sie schon mal ein paar Spiele, wo es dann doch eher anfälliger wurde. Muss jetzt ja noch nichts unbedingt mit dem Trainer zu tun haben, aber ich glaube, das würde auch nicht verkehrt sein, wenn da einer kommt, der auch den Defensivgedanken deutlich mehr prägt.
Auf jeden Fall. Und in dem Zusammenhang müssen wir auf jeden Fall auch nochmal erwähnen, dass ja sowieso, du hast es eben schon angerissen, der ganze Kader halt in Leverkusen ja eh noch vor einem riesigen Umbruch steht. Also klar, der aktuelle Kader ist auch ausgelegt auf Xabi Alonso und dessen Spielsystem. Wenn jetzt ein neuer Trainer kommt und es gibt zu quasi jedem Stammspieler bei Leverkusen Abgangsgerüchte. So, es kann sich auch sehr, sehr viel tun im nächsten Jahr, dass der Kader ganz anders aussieht und dann auch vielleicht viel mehr zu diesem etwas defensiveren Ansatz dann passt.
Einen fast neuen Kader hat auch Fabian Hölzeler bekommen bei Brighton, der über 300 Millionen ausgegeben nach seinem Wechsel von St. Pauli zu den Seagulls. Da gab es ja auch schon, bevor er in die Premier League gewechselt ist, Gerüchte um ein Engagement bei Bayer Leverkusen. Und er soll jetzt bei der Werkself nach wie vor noch hoch angesehen sein. Der Bild zufolge haben sich die Bayer-Bosse aber um Rolfes Ostern im Rahmen des Bundesligaspiels gegen St. Pauli nochmal mit dem Hölzeler-Umfeld gesprochen, um über die aktuelle Situation zu sprechen, sich da informiert. Also er ist nach wie vor hoch angesehen, die Kontakte sind immer noch da, die ja, Zuneigung ist nicht abgerissen. Und ergibt natürlich Sinn, wenn du einen Kandidaten hast, den du schon vorher hattest, dass du nochmal bei dem anklopfst. Ich glaube aber auch da, also ich finde ihn auch sehr, sehr spannend und ich finde, der passt auch super gut zu Leverkusen. Alleine um das ganze Spielerische, er hat einen spielerischen Ansatz, er möchte immer Fußball spielen, hinten raus spielen, Kurzpassspiel, Pressing, überspielen. Das finde ich, hat er bei St. Pauli schon sehr, sehr gut gemacht. Bei Brighton lief es zu Beginn sehr, sehr gut, hatte dann aber auch so einige Phasen, ja, wo er ein bisschen Lehrgeld zahlen musste. Aber ich finde, das kann man relativ kurz halten, dieses Gerücht, meiner Meinung nach, weil sein absoluter Traum war es, Coach in der Premier League zu werden. Er wollte sich mit den Besten messen, mit Guardiola, Klopp, jetzt halt Slot, Amorim, wie sie alle heißen. Und ich glaube nicht, dass er das aufgeben würde, um dann zu Leverkusen zurückzukehren in die erste Liga, um dann eventuell wieder um den Titel mitzuspielen. Also würde ich da, glaube ich, wirklich kurz halten, kann ich mir nicht vorstellen, dass man als Leverkusen gerade einen Hützeler von Brighton loseisen kann.
Das denke ich auch. Die einzige Möglichkeit, die ich mir vorstellen könnte, ist, falls Hützeler bei Brighton gehen muss. Wir haben mit unserem England-Experten gesprochen, der hat auch betont, ja, es gab einen sehr großen Hype um ihn, gerade am Anfang, als er einen sehr starken Start hatte. Jetzt sieht es aber schon auch danach aus, weil Brighton auch immer mal wieder Schwächephasen hatte, dass man wahrscheinlich das europäische Geschäft verpasst. Aktuell ist man 9., 6 Punkte Rückstand auf Platz 7 bei noch 5 Spielen. So, und es besteht rein theoretisch die Möglichkeit, dass Brighton die Reißleine ziehen könnte. Es ist auch nicht wahrscheinlich, also es ist schon auch, aber nur eine Möglichkeit. Es gab auch lose Gerüchte um Kieran McKenna von Ipswich Town, der mit denen ja jetzt direkt wieder abgestiegen ist. Der gilt auch als sehr, sehr großes Trainertalent und könnte, also stand schon letztes Jahr bei Brighton auf dem Zettel und könnte dann theoretisch dieses Jahr Hützeler ersetzen, weil er wahrscheinlich nicht mit in die zweite Liga gehen wird, nochmal mit Ipswich. Trotzdem ist auch da die Meinung unseres England-Experten, es ist noch nicht so schlimm und gerade bei Brighton legt man auch Wert auf Konstanz. Das ist es noch nicht so schlimm, dass Hützeler da gehen muss. Sollte das der Fall sein, wird er natürlich nochmal interessanter. Ansonsten hat er einen Vertrag bis 2027 und würde dann dementsprechend auch ziemlich teuer werden. Deswegen ist das auch ein Kandidat, den ich zwar sehr spannend finden würde für Leverkusen, wo ich aber ehrlich gesagt nicht glaube, dass es sehr wahrscheinlich ist.
Dann kommen wir zu einem weiteren Kandidaten, den wir auch gut in unserer Serie vom Februar hätte nehmen können. Fast vergessene Bundesliga-Stars.
Auf jeden Fall.
Und zwar Martin De Michelis. Der Argentinier ist ja gerade bei CF Monterrey in Mexiko bis 2026 unter Vertrag. War vorher bei River Plate 3,5 Jahre und davor im Bayern-Nachwuchs als Trainer tätig. Da nennt die Bild die Argumente, er spricht Deutsch, hat einen starken Auftritt und eine klare Führung als Pro-Argumente für eine Verpflichtung. Aber auch da muss man sagen, das wäre quasi seine erste Trainerstation in Deutschland, in Europa, bei einem wirklichen direkten Top-Verein. So ehrlich muss ich sein, ich habe jetzt absolut gar nichts mitbekommen bei Monterrey, wie es da läuft. Bei River hat man ab und zu mal mitbekommen, dass es da aber auch schon Streitigkeiten gab und dass er da nicht so ganz sicher im Sattel saß, auch wenn er da mal den Titel geholt hat. Also schon eher, ja, glaube ich, nur die B- bis C-Lösung, meiner Meinung nach.
Ja, also er war im Herbst, in Mexiko wird die Saison ja in Apertura und Clausura aufgeteilt, also 2 Saisons pro Jahr. Mhm. So, und die erste Saison, also die Herbstsaison quasi, da ist er in die Playoffs gekommen mit dem Verein, hat erst im Finale verloren, das war dann durchaus schon ein Erfolg. In der Clausura, also jetzt in der aktuellen Frühlingssaison sozusagen, da sieht es aber dann schon deutlich schlechter aus. Man hat es zwar in die Playoffs geschafft, steht da jetzt aber dann vor dem Aus, also es ist nicht so, dass er da jetzt gerade komplett Mexiko rasiert als Trainer, deswegen würde ich da auch eher mit dir mitgehen, dass es wahrscheinlich eher die B- oder C-Lösung ist. Er hat da noch einen Vertrag bis 2026, würde also auch Ablöse kosten und ich glaube, wenn Leverkusen Ablöse in die Hand nimmt, so wir kommen auch gleich noch zu Kandidaten, die vereinslos sind, das wären sowieso erstmal schon mal Lösungen, die wahrscheinlich dann eher in Frage kommen würden und wenn man Ablöse in die Hand nimmt, dann würde ich auch sagen, wahrscheinlich eher für Farioli, der schon in Europa gezeigt hat, was er kann. Nichtsdestotrotz ist aber De Michelis ein Riesentrainertalent und ich bin mir schon ziemlich sicher, dass er früher oder später dann auch in Europa landen wird, weil bei River Plate genau hatte er eine erfolgreiche Zeit, musste dann aber gehen, vor allem aufgrund von Streitigkeiten. Jetzt bei Monterrey hat er es aber auch ja schon auch ordentlich gemacht dazu, wenn du als Ex-Profi-Trainer bist, hast du irgendwie immer automatisch natürlich ein relativ großes Standing dann auch in Europa als Ex-Bayern-Profi. Deswegen glaube ich schon früher oder später wird man von ihm noch was hören, aber als Leverkusen-Coach sehe ich ihn jetzt aktuell auch noch nicht unbedingt weit vorne.
Bin ich vollkommen deiner Meinung. Sehr schön. Sind wir uns ausnahmsweise mal wieder einig. Du hast eben gerade schon angesprochen, natürlich, De Michelis, Ex-Profi, der jetzt Trainer wird. Der nächste Kandidat war auch Ex-Profi, war ein Weltklasse-Profi, der jetzt ebenfalls an der Seitenlinie als Trainer steht. Die Rede ist von Cesc Fabregas. Das ist der erste Trainer, wo es jetzt noch keine Medienberichte gibt über ein Interesse der Werkself, aber im TM-Forum wird da bei den Usern sehr, sehr viel diskutiert und da fällt halt eben auch der Name Cesc Fabregas. Ich lese einmal ein User-Zitat vor vom User RSSVB. Wäre meine persönliche Wunschlösung und das nicht nur aufgrund der Parallelen zu Xabi, sondern aufgrund seiner Spielidee. Ich denke, das könnte sehr gut auf Alonsos Arbeit aufbauen und auch zum Kader passen, sofern man auf den Flügel noch nachlegt. Dazu Spanisch sprechend, was gefühlt in unserem halben Kader entgegenkommt.
Ja genau, als spanischer Trainer ist man da sowieso, dadurch, dass Geschäftsführer Fernando Caro ja auch Spanier ist, irgendwie sowieso immer direkt mal gleich ein Kandidat in Leverkusen. Kommen wir auch gleich noch auf Xavi zu sprechen, oder es gibt dann auch noch einen Kandidaten, den wir noch gar nicht genannt haben, das ist Imanol Alguacil, der Real Sociedad jetzt nach sehr erfolgreichen, ich glaube 5 Jahren verlassen wird. So, und bei Fabregas ist es dann ähnlich, deswegen, ich glaube, daher kommt so ein bisschen die Verbindung, dass im Forum diskutiert wird, ne? Spanier wurde jetzt schon in der Bundesliga auch bei Leipzig gehandelt, da soll es aber eine Absage gegeben haben und ich glaube, deswegen können wir Fabregas bei Leverkusen auch relativ schnell zumachen, weil auch du hast es jetzt schon mit unserem Italien-Experten so ein bisschen abgeklärt. Kannst du ja gleich mal das Zitat vorlesen, was du da von ihm bekommen hast.
Gerne.
Dass er auch einschätzt, dass Fabregas aktuell dieses Projekt Como hat und da auch noch Vertrag bis 2028 hat übrigens, also den längsten Vertrag von allen genannten Trainern bis jetzt. Und es wirkt aktuell wirklich so, als will er sich da bei Como was aufbauen und nicht den nächstbesten Schritt sofort gehen. Deswegen glaube ich da auch ehrlich gesagt nicht an eine Verpflichtung.
Dann lese ich einmal schnell das Zitat von unserem Kollegen Yatin Dietl vor. Er hat viele frische Ideen und wird vom Verein und den Fans sehr geschätzt. Im sonst eher ergebnisorientierten italienischen Fußball ist es nicht einfach für einen Trainer in einer Mannschaft, die um den Klassenerhalt kämpft, riskanten offensiven Fußball spielen zu lassen. Aber Como hat auch in schwierigen Phasen zu 100% hinter ihm gestanden. Die Planung ist eigentlich langfristig. Es ist schwierig zu sagen, ob Fabregas inmitten des laufenden Projekts schon gehen würde. Es kommt auf jeden Fall aber auf das mögliche Angebot an. Sagt aber, wie gesagt, ist äußerst unwahrscheinlich, dass er Como jetzt schon verlässt, weil, wie gesagt, nach dem Aufstieg, die haben auch sehr, sehr viel Geld investiert, teilweise als Stars verpflichtet, Sergio Roberto, Rafael Varane und Co. Aber ich glaube, dass da ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Ich glaube, da möchten sie noch weiter hoch hinaus. Und ich glaube, du hast es ja schon gesagt, Vertrag bis 2028, das wird sehr schwer, ihn da aus Italien wegzukriegen.
Ganz genau, wir haben jetzt ganz viel über Trainer geredet, die unter Vertrag stehen bei Vereinen. Jetzt kommen 3 Kandidaten nacheinander, die zumindest im Sommer dann vereinslos sind. Ich würde mal gleich weitermachen mit Xavi, weil wir den eben schon angesprochen haben.
Gerne.
Auch Spanier, deswegen, wie gesagt, die Verbindung zu Fernando Caro. Ist seit seinem Aus bei Barca im letzten Sommer ohne Verein, hat zwischenzeitlich jetzt dann aber auch schon wieder betont, dass er bereit ist für eine neue Aufgabe und dementsprechend auch auf der Suche ist. So, der Spielstil von Xavi, den er hat spielen lassen, sowohl bei Barca als auch vorher in Katar, ähnelt halt ziemlich stark dem von Xabi Alonso, also dieses typische Tiki-Taka, was schon damals dann auch bei, während seiner aktiven Zeit dann noch bei Barcelona gespielt wurde. Das würde dementsprechend dann ganz gut zu Leverkusen oder zumindest zu dem aktuellen Kader dann passen. Er spricht auch sehr gutes Englisch. Das ist etwas, was dem Kicker zufolge ihn zum Beispiel schon mal von dem eben angesprochenen Alguacil abhebt. Der spricht nämlich nicht so gutes Englisch und das ist aus Sicht der Werkself nämlich ein großer Negativpunkt für ihn. Trotzdem, das schreibt dann wiederum die Bild, hat Xavi aktuell nur Außenseiterchancen. Und zwar, weil er laut der Bild keiner ist, der die Mannschaft mitreißt. Und das wäre dann aus Sicht der Leverkusener Verantwortlichen etwas, worauf sie viel Wert legen wollen.
Das ist ja immer die Frage, ne? Dieses Mitreißen. Ist es gut, halt einen Trainer draußen zu haben, der emotional ist, der mitreißt in dem Fall? Oder ist es halt gut, dann halt einen eher ruhigeren Trainer zu haben, der ja, sich emotional im Griff hat, der die Mannschaft auf andere Art und Weise führen und greifen kann. Also ich finde, das ist immer so ein Argument, finde ich, das dann genommen wird, so, boah, du kannst halt alles positiv oder negativ auslegen. Das muss halt nicht immer gut sein, wenn er halt ja einen mitreißen kann. Das kann halt auch einfach zu emotional sein, zu drüber sein.
Ich finde immer, das lässt sich immer am besten erklären bei Hansi Flick, weil da wurde ja, auch damals 100%. Bei der Nationalmannschaft dieses Video gezeigt, wie er in der Kabine da die Mannschaft eben nicht hat mitreißen können.
Ja.
So, das wurde ja schon fast so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Aber jetzt sieht man ja auch wieder bei Barcelona, auch da ist ja nicht dieser Mitreißertyp und trotzdem ist er super erfolgreich in Barcelona. Also ich finde auch, das ist immer so ein Argument, was genommen wird, wenn man einen Trainer beurteilen oder kritisieren möchte, aber vielleicht nicht unbedingt so dieses taktische Verständnis hat, woran es denn liegen könnte, dass man dann sagt, ja, das ist, weil er die Mannschaft nicht mitreißen kann. Bin ich auch immer nicht der größte Fan von, das nur darauf zu projizieren, weil auch diese klassischen Mitreißertrainer wie ein Jürgen Klopp oder sowas, auch die haben nicht nur durch diese Mitreißertaktik was gewonnen, sondern halt eben gerade auch dadurch, dass sie auch taktisch sehr viel auf dem Kasten haben.
Ja, das kann beim passenden Verein, bei der passenden Mannschaft mit den passenden Charakteren kann das gut sein, kann aber halt genauso in die andere Richtung gehen. Wir gehen zu einem Trainer, der ebenfalls vereinslos ist. Du hast ja angesprochen, dass die nächsten Kandidaten alle vereinslos sind, der eine sehr, sehr, sehr schwere Zeit hinter sich hat. Und zwar sprechen wir über Erik ten Hag. Ich glaube, der hatte den ja quasi schwierigsten Job auf der ganzen Welt, und zwar Trainer von Manchester United zu sein. Soll laut dem Kicker ebenfalls ein Kandidat sein. Bei Sky wurde sogar schon gesagt, dass er ein sehr ernsthafter Kandidat ist. Und ich würde sagen, wir starten mal da mit der Meinung vom TM-Experten aus UK und dann können wir unseren Senf dazu geben. Weil ich finde, die Meinung ist tatsächlich sehr, sehr gut. Am Ende der Amtszeit von Erik ten Hag bei Man United wurde er ein wenig belächelt, aber man sollte nicht vergessen, dass er in seiner ersten Saison beim Verein sehr gut abgeschnitten hat, den dritten Platz belegt und den EFL Cup gewann. Außerdem gewann er mit dem Verein den FA Cup. Am Ende war seine Mannschaft jedoch ein harter Brocken. Sie spielten nur selten durch das Mittelfeld, schienen defensiv wenig bis gar keine Struktur zu haben und entwickelten keine wirklich konstanten Spielmuster. Wenn man sich ansieht, wo Man United jetzt steht, beweist das, dass das einer der schwierigsten Jobs im Fußball ist und es würde mich nicht überraschen, wenn ten Hag anderswo in Europa Erfolg hätte. Und ich glaube, das ist ein guter Punkt, wie es halt jetzt bei Schalke und Co., da gibt es jetzt zig Vereine, auch in der Bundesliga, die du aufzählen kannst, wo du gefühlt, meiner Meinung nach, nur verlieren kannst, wo es einfach nicht besser geht. Und da ist Manchester United, glaube ich, ganz, ganz, ganz oben aktuell. Und ich bin mir schon sehr, sehr sicher, dass er woanders wieder deutlich mehr Erfolg haben würde, weil auch bei Ajax, muss man sagen, vorher bei seiner Station war er sehr, sehr erfolgreich. Und ich glaube, da lag es mehr am kompletten Gesamtverein United, dass es nicht funktioniert hat, als am Trainer Erik ten Hag.
Gehe ich komplett mit, ja. Man sieht es jetzt ja auch bei Ruben Amorim wieder. Da ist ja auch nicht so viel anders als bei Erik ten Hag. Also der hat auch bei Sporting vorher extrem viel Erfolg gehabt, kam dann zu Manchester und ja, seitdem läuft es da jetzt auch wirklich überhaupt nicht rund. Da kann einem jeder Trainer wirklich nur so ein bisschen leid tun. Und Erik ten Hag war ja auch schon jetzt bei Dortmund immer mal wieder Thema, auch jetzt gerade als Nuri Sahin geflogen ist. Da war er ja auch immer Thema da. Das spielt Leverkusen insofern ein bisschen in die Karten, dass da ja Niko Kovac sehr wahrscheinlich in die nächste Saison auch mitgehen wird, weil es da ja, seit er da ist, deutlich besser läuft. Deswegen kann man davon ausgehen, dass Erik ten Hag im Sommer schon gerne auch wieder mal irgendwann mal einen Verein haben will und dann nicht Ewigkeiten auf Dortmund warten wird. Und das könnte Leverkusen, wie gesagt, in die Karten spielen. Was bei mir nur so das einzige Bedenken ist bei ten Hag, ist halt, wie sehr ihn diese Zeit in Manchester dann halt auch belastet hat. Also weil da wurde er ja wirklich mittlerweile auch irgendwann zu so einem Meme fast schon, also so ähnlich wie das auch mit Maguire und Co. passiert ist. Und das geht wahrscheinlich auch nicht spurlos an dir als Trainer vorbei, beziehungsweise auch nicht unbedingt an deinem Ansehen. Also
Das Ansehen hat auf jeden Fall gelitten, das muss man ganz klar sagen. Also man hatte vorher Erik ten Hag, Jugend bei Bayern, dann bei Ajax hat er alles rasiert, war richtig stark, geht dann zu United, muss man auch sagen, er hat Titel gewonnen, war ja noch in Anführungsstrichen, wenn man das jetzt vergleicht mit vorher und nachher United, sogar noch eigentlich gut, aber er wurde da ja so schlecht geredet und dass das ein Trainer ist, der gar nichts kann und so weiter. Also wie du gesagt hast, das Ansehen hat sehr, sehr, sehr gelitten und ich glaube auch, dass das psychisch mit einem schon was macht. Das nimmt dir einen mit.
ja, und da kann ich ten Hag halt zu wenig einschätzen, logischerweise, weil man nicht nah genug an ihm dran ist, wie sehr er das abschütteln kann und wie sehr er dann ja in Leverkusen einfach wieder weiterhin seinem System und seinen Stärken, die ihn bei Ajax ja ausgezeichnet haben, dann vertrauen würde. Aber trotzdem, wir hatten ja, auch wenn wir die endgültige Einschätzung oder unsere persönliche Einschätzung erst am Ende machen wollen, ich kann mir vorstellen, dass das ein sehr, sehr heißer Kandidat wird im Sommer, weil einfach die Umstände im Gegensatz zu vielen anderen Trainern, dadurch, dass er vereinslos ist und auf Vereinssuche ist und schon mal Erfolg hatte und auch, das muss man ja sagen, sein Spielstil damals bei Ajax ja auch wieder zu dem von Leverkusen passt. Irgendwie, ja, liegt das zu sehr auf der Hand, dass es irgendwie passen würde.
Ich gebe meine Meinung noch nicht ab, aber ich widerspreche nicht zu 100%, sagen wir es mal so als kleiner Anteaser.
Na gut.
Wir gehen zum letzten Namen und zwar zu Sandro Wagner. Das ist ein Name mit Außenseiterchancen, wurde dem Bericht zufolge intern vergangene Woche schon diskutiert. Er ist ja aktuell Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft, genießt den Ruf eines vielversprechenden Trainertalents. Und er wird den Posten des Co-Trainers nach dem Final Four Turnier der Nations League im Juni aufgeben. Er möchte unbedingt Cheftrainer werden und wurde da in den vergangenen Monaten schon mit dem ein oder anderen Club in Verbindung gebracht. So soll es jetzt auch dann unter anderem Bayer Leverkusen sein.
Genau, also er war ja schon vor der Nationalmannschaft einmal Cheftrainer bei der SpVgg Unterhaching in der dritten Liga. Das war auch relativ erfolgreich, jetzt nicht so super, also jetzt nicht herausragend erfolgreich, aber man hat ihm da schon angemerkt, dass er ja ein großes Trainertalent ist, was auf jeden Fall eine Zukunft haben wird. Jetzt ist nur die Frage, gehst du dieses Risiko als Leverkusen schon ein? Also, weil er hat es jetzt halt eben als Cheftrainer noch nicht gezeigt, dass er es auf diesem Niveau kann. Andererseits, jetzt
trauen ihm das gefühlt alle irgendwie zu.
Genau, und er ist jetzt ja auch schon fast 2 Jahre Co-Trainer an der Seite von Julian Nagelsmann bei der Heim-EM. Ich meine, das ist ja auch sehr, sehr viel Verantwortung, die du da hast, auch als Co-Trainer. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass er da so viel gelernt hat, dass er durchaus bereit ist. Aber ich bin aufgrund dieser Tatsache, dass er eben noch nirgendwo anders Cheftrainer war, schon zwiegespalten. Weil man muss ja auch sagen, auch Alonso war vorher noch kein Cheftrainer bei einer ersten Mannschaft, bevor er zu Leverkusen gekommen ist. Da war Leverkusen aber noch in einem anderen Stadium. Also da waren sie noch eher so der Herausforderer, der so immer mal von unten an die Champions League Plätze rangeschnuppert hat.
Und vor allem aber in dem Punkt oder in dem Moment haben sie ja gestrauchelt. Da standen sie auf Platz 13, 14 oder sowas zum
Saisonstart
und waren ja echt schlecht. Dementsprechend konntest du halt quasi mal ein bisschen Risiko eingehen und sagen, komm, wir versuchen jetzt mal was, weil schlimmer übertrieben gesagt kann es nicht mehr werden. Jetzt gehst du halt in eine Saison mit den Erwartungen, du musst mindestens in die Top 4 kommen und dich für die Champions League qualifizieren.
Ja, noch mehr würde ich fast sagen. Also ich würde fast sagen, aktuell ist Leverkusen die Mannschaft in Deutschland, die Bayern-Jäger Nummer 1 ist. Und das wird auch nächstes Jahr so sein, wenn es jetzt nicht den großen Riesenumbruch gibt mit vielleicht einem Wirtsabgang oder so. Dann wird das auch im nächsten Jahr so sein. Und dann, genau, musst du halt eben gewappnet sein und auch stabil und konstant gute Leistung zeigen. Und das ist eben, ne, auch wenn es dann eine Phase gibt, wo es gut läuft vielleicht mit Wagner, aber du kannst dir eben keine längeren Schwächephasen leisten und das wäre dann schon auch eine Angst, die ich, glaube ich, bei Wagner hätte, dass du eben noch nicht stabil genug bist als Chefcoach, der auch mit allen möglichen Umständen dann direkt umgehen kann.
Ja, und genau das ist es ja, du sprichst es an. Man muss es auch einem neuen Trainer dann ja auch zugestehen, dass dann mal so eine Schwächephase kommt, aus der man lernen kann. Hürzel hatte das auch, wie gesagt, jetzt bei Brighton, da geht jeder Trainer mal irgendwie durch, dass man halt so eine Phase erleben muss und auch
Alonso ja übrigens, auch Alonso beim Start in Leverkusen, da war es ja auch nicht von Anfang an alles perfekt. Also das war ja erst dann in der zweiten Saison so, dass das alles gegriffen hat, was er sich so vorgestellt hat.
Eben, deshalb bin ich auch bei dir, hätte ich ein bisschen Bauchschmerzen mit. Also ich würde es ihm natürlich, für ihn würde ich mich freuen, keine Frage, und das wäre auch irgendwie ein cooler Move von Leverkusen, aber ich traue es mir irgendwie nicht sozusagen, ja, das ist die richtige Entscheidung.
All das, was wir jetzt gerade gesagt haben über Wagner oder die Art des Vereins, der zu einem neuen Trainer passen würde, würde ja dann, also ich meine, es gibt ja genug andere Optionen noch in der Bundesliga, die auch einen Trainer suchen. Und da gibt es ja auch genug andere Vereine, die in diesem Stadium sind, wie es eben Leverkusen zum Beginn von Alonsos Ära war. Weil Hoffenheim, Wolfsburg haben auch alle eine Saison gespielt, die ja deutlich unter den Erwartungen war. Und das sind für mich Vereine, wo es eben dann eher passen würde, so einem jungen Trainertalent dann eine Chance zu geben.
Richtig, du hast es ja schon gesagt, wenn wir bei Sandro Wagner sind, es gab schon sehr, sehr viele Gerüchte rund um seine Person, um neue mögliche Trainerposten. Du hast jetzt schon Hoffenheim und Leipzig angesprochen. Bei Hoffenheim, Ilzer, der sitzt nicht fest im Sattel. Da gibt es schon wieder Gerüchte um einen möglichen Abgang. Bei Wolfsburg ist man mit Hasenhüttl nicht so richtig zufrieden. Leipzig, da ist Löw auch eine Interimslösung bis Sommer nach der Entlassung von Marco Rose. Die laufen auch irgendwie ein bisschen ihren Erwartungen hinterher. Da gab es ja auch schon Gerüchte um Thierry Henry. Dann kann man eventuell nochmal St. Pauli nennen. Blessin wurde ebenfalls als Kandidat bei Leipzig genannt. Falls der gehen sollte, müsste man ja in Hamburg auch ebenfalls nochmal auf die Suche gehen. Also da gibt es schon noch, finde ich, heißere Kandidaten für Sandro Wagner, wo er, glaube ich, als Start in eine Trainerkarriere, unabhängig davon, dass er jetzt bei Unterhaching schon war, glaube ich, das Ganze besser funktionieren würde als bei Leverkusen.
Auf jeden Fall, ja. Und wenn wir das sogar noch ein bisschen weiter spinnen, also wir können ja sogar auch noch in die zweite Liga gehen. So, da ist ja auch ein Lukas Kwasniok zum Beispiel, der bei Paderborn gehen wird und ja auch klar gesagt hat, er geht da, weil er Bundesliga-Trainer werden will. Also der sucht auch noch einen Verein. Dementsprechend wird aber dann ja auch bei Paderborn wieder was frei. Dann ist auch bei Schalke immer noch kein Trainer da. Also du kannst diese ganze Trainersuche ja bis in die zweite Liga weiterspannen und das sind ja alles dann Dominosteine, die wieder fallen, dass ein Trainer geht und dadurch wird dann wieder was frei. Dann kommt da der Trainer von dem anderen Verein und da wird dann wieder was frei. Also ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Sommer, also das hat man ja häufig in zwischen den Saisons, dass so diese Trainerentscheidungen immer so Dominosteine sind. Trotzdem habe ich das Gefühl, dieses Jahr ist es nochmal extremer, weil so viele Trainerstühle frei werden und das irgendwie alles so ein bisschen damit zusammenhängt, wer wohin geht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir bei Wagner vielleicht auch noch Vereine oder dass noch Vereine frei werden, an die wir jetzt gerade noch gar nicht glauben.
Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit. Also das Fußballgeschäft ist ja so schnelllebig. Ich meine, wer hätte vor 1,5, 2 Wochen gedacht, dass Markus Anfang bei Kaiserslautern entlassen wird und Thorsten Lieberknecht übernimmt. Also das kann man ja nicht vorhersehen. Wahrscheinlich sitzen wir nächste Woche und denken uns, gut, dass wir die Folge letzte Woche schon aufgenommen haben. Die können wir jetzt eigentlich 1:1 genau nochmal machen, nur mit 5 anderen Vereinen, weil die jetzt wieder frei sind. Du hast ja schon deinen Kandidaten genannt mit Erik ten Hag. Bleibst du da? Du bleibst da wahrscheinlich dabei. Das hat sich jetzt in den letzten 3 Minuten wahrscheinlich nicht geändert.
Ja, nee, ich bleib dabei, genau. Also ich glaube, also es ist jetzt nicht so, dass ich mich nur auf Erik ten Hag festlege. Ich würde zum Beispiel auch sagen, Farioli ist auch ein Kandidat, weil Ajax ist ja auch für Trainer immer dieses Sprungbrett. Also das ist selten, dass ein Trainer mal sagt, nee, ich will jetzt hier unbedingt noch ein Jahr bei Ajax bleiben. Also ich glaube, wenn Leverkusen sich auf Farioli festlegt und dem dann auch ein gutes Angebot macht oder Ajax ein gutes Angebot macht, dann wird es auch machbar sein, den zu verpflichten. Das ist dann halt die Frage, was sich Leverkusen dann intern von Farioli verspricht. Auch der hat ja schon Erfahrung. Das heißt, diese Gefahr, die wir jetzt eben bei Wagner angesprochen haben, wäre da jetzt nicht so sehr da. Ich glaube, also ich würde Farioli 20% geben und Ten Hag 70% und die 10% nochmal verteilen auf die anderen Kandidaten, die wir genannt haben.
Dann schließe ich mal die Folge mit meinen möglichen oder mit meiner Meinung, sagen wir es mal so. Wunschlösung. Das ist wirklich Wunschgedanke. Ich glaube aber nicht, dass es passiert. Wäre Cesc Fabregas. Das würde für mich sehr, sehr gut passen. Wäre richtig cool. Einfach aus dem Grunde, mit dem bin ich halt irgendwie groß geworden, als er bei Arsenal Barca gespielt hat. Und den jetzt als Trainer zu sehen in der Bundesliga wäre, glaube ich, sehr, sehr cool. Das passt vom Spielstil her perfekt. Aber wie gesagt, mehr Wunschlösung, als dass es realistisch ist. Und dann, es ist irgendwie ärgerlich, aber ich gehe mal wieder mit dir mit.
Wir müssen uns mal vorher absprechen, dass wir nicht das Gleiche machen.
Ja,
das,
aber
es ist das ja mal was.
In dem
wir wollen
Fall
uns immer
ist
nicht
schwierig
sprechen, damit wir nicht das Gleiche haben. Aber es endet dann immer darin, dass wir beide die gleiche Meinung haben.
Wobei ich jetzt aber auch hier sagen würde, es wäre auch komisch, da jetzt eine großartig andere Meinung zu haben. Also wir haben ja schon gesagt, ja. Sandro Wagner nicht, De Michelis auch nicht, Hürzel haben wir auch schon wegdiskutiert. Dann bleiben halt noch Farioli, Xavi und Erik ten Hag. Und von den dreien gehe ich halt am ehesten mit, wenn du einen Vereinslosen willst, würde ich eher Erik ten Hag als Xavi nehmen, glaube ich. Und wenn du dann halt Ablöse zahlen willst oder musst, würde ich halt Farioli nehmen. Aber ich gehe jetzt nicht auf 70, 20, 10. Ich sage einfach mal, dann machen wir mal, was machen wir denn dann? Wir machen 40 ten Hag, 40 Farioli und 20 Xavi.
Oh, dann also ja doch. Dann also doch nicht so deutlich ten Hag.
Nö, bei denen, also ich finde ten Hag oder Farioli finde ich 50-50. Also ich sag mal, wenn du Vereinslosen holen würdest, würde ich deutlich mehr zu ten Hag tendieren als zu Xavi. Wenn du Ablöse zahlen möchtest oder musst, dann zu Farioli. Aber ich glaube, Farioli ten Hag ist für mich irgendwie 50-50. Da würde ich mich zu hinreißen lassen zu dieser Aussage. Ist jetzt auch nichts Bewegendes, aber genau. Wir haben unsere Meinung abgegeben. Ich habe es euch ja schon gesagt. Ihr könnt natürlich in die Kommentare schreiben, welchen Trainer ihr gerne bei Leverkusen sehen würdet. Ihr könnt natürlich auch eure Meinung in die Kommentare schreiben zu Ancelotti, zu der Thematik. Hätte er lieber zu Brasilien gehen sollen als Nationaltrainer? Kann man überhaupt einem 50 Millionen Euro Angebot aus Saudi-Arabien, kann man da Nein sagen? Geht er dahin? Wenn ja, wohin? Zu Al-Nasr, Al-Hilal, wen es auch immer da gibt. Schreibt uns gerne eure Meinung in die Kommentare. Ansonsten bewertet den Podcast gerne mit 5 Sternen, wenn er euch gefallen hat. Lasst ein Like da und dann hören wir uns nächste Woche. Und ihr könnt, wer den Podcast heute hört, natürlich noch den restlichen Feiertag genießen. Macht's gut. Ciao, ciao.